Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils 3 Tage in 3 aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den Anmeldelink findet ihr unter www.geroldweiß.com. Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute bei mir zu Gast im Wannabe a Founder Podcast, und jetzt muss ich ganz kurz schummeln, ich hoffe, du bist mir nicht besser, Kambis Kohansal Vayarga. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Perfekt ausgesprochen, perfekt, ich bin dir dankbar, ja.
ich habe mir schon seit Ewigkeiten schon immer nur deine Vornamen gemerkt und deswegen habe ich mir bei deinem Nachnamen immer schwer getan. Kambis, von wo kommst du eigentlich ursprünglich? Private Frage.
Ja, gerne. Also wie der Name sich erschließt, das ist kein klassischer österreichischer Name, aber ich bin hier geboren, in Wien, also Wien, Österreich, aber meine beiden Eltern kommen aus dem Iran, also iranischen Ursprungs beziehungsweise persischen, wenn man die Ethnie sich anschaut. Und genau, aber ich würde immer sagen, so 60% Österreicher, 40% persisch, iranisch, einfach nur vom Mindset her.
Mhm. Erinnert mich immer ein bisschen an den Michael Niavarani.
Genau so, ja.
Der sich selbst immer ein bisschen auf die Schaufel nimmt bezüglich seiner Herkunft. Aber trotzdem, Kambis, danke, dass du heute zu mir gekommen bist, wirklich extra aus Wien angereist deswegen, und freut mich wirklich sehr. Du bist ja momentan oder aktiv ist deine Rolle in der Wirtschaftskammer Österreich, und zwar Head of Startup und überhaupt für Gründerinnen zuständig. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen jetzt drüber über diese Stelle. Das ist ja noch nicht ganz so lange, ich glaube ein Jahr, zwei oder so, oder?
Ein bisschen länger ist schon, also 3,5 Jahre.
3,5 Jahre.
Ja. Die Zeit vergeht schnell. Es war mitten in der Pandemie damals und ich war noch unternehmerisch aktiv. Dann wurde eine neue Position geschaffen, Head of Startup Services, mit dem Ziel, Startups speziell zu servicieren. Wir haben eine sehr enge Definition bei der Wirtschaftskammer für Startups, also ca. 1% aller Neugründungen sehen wir als Startup. Da gibt es gewisse Faktoren, die erfüllt werden müssen. Und da redet man von knapp über aktuell 3.130 aufwärts Startups, die es in Österreich gibt. Und Ziel war, jemanden aus der Praxis zu holen, und der Bereich wurde dann komplett neu aufgebaut. Mittlerweile gibt es in allen Landeskammern eigene Startup-Zuständige, also quasi mein Pendant in den Landeskammern, zum Beispiel auch in Oberösterreich haben wir den Alex Stockinger, den du ja kennst, Supermann. Mhm. Mittlerweile, seit diesem Jahr, habe ich jetzt quasi, oder wurde die Position erweitert, im Sinne von, dass ich jetzt eine zweite Position habe, nämlich, dass ich auch zuständig bin für alle Gründer und Gründerinnen. Und man muss sich vorstellen, wir haben so circa knapp unter 37.000 Neugründungen jedes Jahr. Und da sind jetzt nicht nur Hightech-Startups dabei, sondern quasi quer durch die Bank. Und wir wollen jetzt einfach dieses Thema im nächsten Schritt, nachdem wir es aufgebaut haben, stärker durchmischen, schauen, dass sie einfach auch generell mehr sich austauschen, zusammenarbeiten. Und deswegen ist jetzt auch quasi diese Position dazu gekommen.
Das interessiert vielleicht die ein oder andere Hörerin, weil man ja medial gemeinhin immer von Startups liest. Mhm. Ja, jetzt sagst aber du gerade, dass 1% eigentlich nur aller Gründungen Startups sind. Ja, jetzt haben wir, du hast gesagt, irgendwas um die 37.000 Gründungen pro Jahr, davon sind dann nur 1% Startups. Was ist jetzt für dich ein Startup, beziehungsweise was ist jetzt eine normale Gründung unter Anführungszeichen? Zweite Frage kommt dann noch von mir.
Also grundsätzlich, jeder, der sich als Startup bezeichnen möchte, soll sich so bezeichnen. Ich habe kein Thema damit, das ist natürlich auch eine Mindset-Geschichte, aber man muss natürlich schon, dass man statistisch auswertet und basierend auf den wirklich realen Daten, die es da gibt, dann quasi auch Projektionen macht, Forderungen stellt etc. Wenn wir sagen, jedes neu gegründete Unternehmen ist ein Startup per se, dann würden wir plötzlich hier in Österreich hunderttausende Startups haben und hätten damit mehr Startups als jedes andere Land, was einfach nicht der Fall ist. Bei Startups, also es gibt verschiedene Faktoren, die erfüllt werden müssen, und wir orientieren uns an internationalen Standards und auch Standards, die sich hier in den letzten Jahren vor allem auch zum Beispiel durch die Förderstellen dann auch bewahrheitet haben. Gibt es zwei sehr starke Faktoren. Einmal die Skalierbarkeit im Geschäftsmodell. Das findest du vor allem bei Software-Produkten, also Software-Service-Produkten. Und der Faktor Risikokapital. Also der Großteil der Startups stellt Risikokapital auf, ist ein eigener Bereich. Im Englischen heißt es Venture Capital, wo halt Angel-Investoren oder Venture Capital Fonds etc. da rein investieren. Mehr so in einem mit höherem Risiko belastet, aber dafür auch mehr Potenzial, quasi mit dem Wachstum. Das sind mal sehr zwei harte Faktoren. Darüber hinaus eben dieser Wachstumsgedanke, dass ich jetzt nicht nur 10-20% zum Beispiel mein EBIT steigere jedes Jahr, das gibt es ja zu Beginn auch nicht, sondern dass ich halt wirklich massiv auf Wachstum setze, wobei jetzt quasi das Wachstum, was in den letzten Jahren gefahren wurde, jetzt nicht mehr so quasi in dem Fokus liegt, sondern dass man schaut, dass man früher profitabel wird, aber schon, dass man immer von Verdopplungen, Verdreifachungen spricht in den ersten Jahren, vor allem wenn es um den Umsatz geht, die Anzahl der Mitarbeiter oder halt auch Anzahl an Nutzer, Nutzerinnen, je nachdem, welches Produkt oder Geschäftsmodell ich habe. Und was wir auch sehr stark sehen, ist, dass halt Startups besonders international fokussiert sind. Also der Großteil der Startups versucht schon frühzeitig und macht das auch frühzeitig im Ausland Umsätze zu generieren. Europa, aber auch Nordamerika, Asien und immer auch mehr so Wachstumsmärkte in Afrika und Co. Das sind so Faktoren, die ein Startup ausmachen und da gebe ich ein klassisches Beispiel. Mache ich das immer sehr gerne, nämlich klassisch, wenn ich jetzt in der Gastronomie bin, sage ich, möchte dann quasi ein Restaurant öffnen und das ist es, willst du mal laufen lassen etc., dann bist du per se jetzt kein Startup. Du kannst dich so sehen, aber in der Statistik würdest du nicht quasi da aufscheinen. Wenn ich aber sage, okay, ich habe ein komplett neues Restaurantkonzept mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, nehmen wir Franchising, was ja quasi in der Gastronomie oft angewendet wird, und ich möchte da quasi mehrere Standorte aufbauen, möchte sehr stark da auch quasi vom Konzept her digitalisieren, innovieren und dann auch ins Ausland gehen, dann gibt es quasi das Potenzial, dass man eben auch als Startup gesehen wird. Also ich glaube, da muss man halt einfach diese Entscheidungen treffen und ja, so würde man dann quasi das Startup definieren.
Jetzt hast mir du ein wunderschönes Passwort gegeben, und zwar das Thema Venture Capital oder Risikokapital, Investorenkapital, name it. Ja. Mhm. Wie siehst du das momentan? Weil es ist ja in den Jahren 2021, vielleicht sogar noch 2022 extrem viel investiert worden, gerade von privaten Business Angels. Du, wenn ich richtig liege, bist ja selbst in ein paar Startups investiert. Und jetzt ist so diese einhellige Meinung am Markt, dieses Risikokapital geht zurück. Ja? Investoren halten das Geld zurück wegen steigender Zinsen und so weiter. Wie siehst du das? Ist das jetzt für dich eine eher positive Entwicklung? Ist das negativ für dich jetzt als Head of Startup in Wirtschaftskammer Österreich? Ist das jetzt eine normale Nivellierung auf ein normales Niveau? Ist das überhaupt so? Ja? Fragen über Fragen. Wie siehst du das momentan?
Also wenn man sich rein die Zahlenlage anschaut, dann sieht man natürlich, dass es eine Reduzierung im Investitionsvolumen gibt. Also im letzten Jahr in Österreich haben heimische Startups knapp unter 700 Millionen Euro aufgestellt. Im Jahr davor waren es eine Milliarde aufwärts. Also da gibt es eine Reduktion von ca. 30-35%. Was in den meisten Ländern und Regionen der Fall ist, in den meisten, da werde ich auch gleich drauf reingehen, und in anderen noch gravierender. Also ein Beispiel, wenn man sich Estland anschaut, was eine Startup-Hochburg ist, da haben heimische Startups in Estland jetzt, also estnische Startups, nicht mal die 300 Millionen an Investitionen eingesammelt. Also weniger als die Hälfte von dem, was die österreichischen Startups erwirtschaftet haben. Und das ist wichtig zu sehen. In den USA relativ ähnlich, oder Silicon Valley, da hast du auch eine größere Reduktion gehabt, ca. 2/3. Also ja, es gibt wenig Investitionen, aber die Frage ist jetzt, ist das jetzt nur negativ oder vielleicht sogar positiv? Weil wenn man sich anschaut, die Jahre 2021, 2022, Pandemiejahre, massives Wachstum, Fokus war komplett nur auf Wachstum, und da wurde der Markt regelrecht aufgebläht, also mit Hinblick auf die Bewertungen, das Geld, das geflossen ist, Niedrigzinspolitik etc., FOMO, Fear of Missing Out, quasi jeder wollte irgendwo dabei sein, und dass das jetzt nicht dauerhaft nachhaltig ist, das war eh damals schon zu sehen und auch vielen klar. Und irgendwann natürlich säubert sich der Markt. Und wenn dann noch eine Wirtschaftskrise dazu kommt, in einer Form oder herausfordernden Zeiten, sagen wir es mal so, dann passiert genau das, was wir jetzt sehen. Und jetzt ist die Frage, ist das nur negativ oder hat das auch positive Effekte? Also ich sehe zum Beispiel, dass Gründer, Startups, aber selbst Investoren auch darauf schauen, dass die Geschäftsmodelle früher beginnen zu funktionieren, auch dass es auch profitabler wird, was ja an sich ja nicht so schlecht ist, weil am Ende willst du ja als Unternehmen in irgendeinem Geld verdienen, oder das ist ja das eines der Hauptziele. Das heißt, du siehst gewisse Veränderungen, Säuberungen. Den einen oder anderen trifft es auch, der es vielleicht nicht so verdient hätte, aber es ist leider so. Aber du, was ich denke, also so ist meine Einschätzung, dass es einfach die gesamte Szene nachhaltiger aufgestellt wird. Und da wird es einige Veränderungen geben, da werde ich auch drauf gleich eingehen. Aber man muss es differenziert betrachten. Erstens, ich habe es vorhin erwähnt, nicht jede Region ist quasi jetzt im Verfall oder quasi reduziert sich die Investitionssumme. Es gibt Wachstumsmärkte, sogenannte Emerging Hubs. Muss ich nur anschauen, beispielsweise gewisse afrikanische Länder. Also wenn man es jetzt international betrachtet, von Kenia bis Nigeria oder GCC, Gulf Cooperation Countries, also quasi Middle East, in Saudi-Arabien beispielsweise. Aber Indien, genau dasselbe. Also auch Indien hat natürlich in gewissen Sektoren Einbrüche erlebt, aber in anderen Bereichen wächst das. Und da komme ich zum zweiten Differenzierungsfaktor. Nicht jeder Sektor hat plötzlich weniger Kapital. Also wenn man sich das anschaut, wenn es um das Thema Klima geht, Umwelt etc., dann hast du hier massive Investitionsschübe, vor allem auch in Europa, auch in Österreich. Die Anzahl neuer Venture Capital Fonds ist im Climate-Umfeld am größten. Also die meisten Fonds kommen aus dem Bereich. Und du siehst auch, dass da viel mehr investiert wird. Dafür aber wiederum, andere Bereiche haben es dann schwieriger und da siehst du wirklich eine starke Reduzierung. Ich glaube, das ist einfach wichtig auch differenziert zu betrachten. Und vielleicht lass mich mal eine Einschätzung nur geben, wie ich jetzt den Venture Capital Markt sehe in den kommenden Jahren. Erstens, stärkerer Fokus auf fundierte Geschäftsmodelle, nicht mehr Wachstum über alles, frühere Profitabilität im Fokus. Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis. Aber jetzt etwas anderes noch aus Investorensicht. So wie das Ökosystem aufgebaut war und ist, waren ja Venture Capital Fonds beispielsweise gezwungen, eben Richtung Milliardenbewertungen zu gehen bei der Veräußerung später. Weil um dorthin zu kommen, musst du ein Mindestwachstum erzielen. Um dieses Mindestwachstum zu erzielen über die nächsten 5 bis 10 Jahre, brauchst du genug Personal, oder? Personal, Mitarbeiter etc. Und dann plötzlich wächst ein Startup von einem Jahr aufs andere um 100, 200, 300 Mitarbeiter. Und musst auch dahingehend Kapital aufstellen. Und dieses Kapital, das noch aufgestellt wurde, hat natürlich immer zu höheren Bewertungen stattgefunden. Also es wurde immer mehr aufgebläht, damit eben der Milliarden-Exit, das Unicorn entsteht. Unicorn, Dekacorns etc. Meine Einschätzung ist, dass das sich in den kommenden 5 bis 10 Jahren stärker legen könnte. Warum? Weil die Venture Capital Fonds oder die Angel Investoren gar nicht mehr so gezwungen sind, diese Unicorn-Bewertungen anzugehen, weil man kann der Trend, der aktuell natürlich am Markt ist, das weißt du selbst, künstliche Intelligenz, kannst du zum Beispiel auch mit weniger Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und weniger Personalwachstum trotzdem sehr viel Wachstum insgesamt erreichen, wenn du zum Beispiel KI in deinem Geschäftsmodell oder mit deinem Geschäftsmodell verknüpfst. Das heißt, in Zukunft, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass gar nicht mehr jetzt die Unicorn-Milliarden-Exits angestrebt werden von allen, sondern hey, verkauft man so 50 Millionen, 100 Millionen, was ja immer noch viel ist, aber in einem globalen Startup-Markt halt quasi jetzt aktuell keine hohe Bewertung wäre in dem Fall, dass das eher stärker angestrebt wird, weil die Investoren schon zu der Bewertung auch genug Return on Investment und genug quasi Unternehmenswertsteigerung erzielen können, weil eben du gar nicht mehr so viel Kapital brauchst, weil du eben nicht mehr so viel Personal brauchst in Zukunft aufgrund der künstlichen Intelligenz mit Hinblick auf den technologischen Einsatz. Das ist nur eine Einschätzung, die ich habe, so wie ich quasi den Markt gerade sich so entwickeln sehe. Ja.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du der Meinung, dass jetzt mehr auf nachhaltige Geschäftsmodelle und jetzt nachhaltig nicht im Sinn von Umwelt, sondern auf langfristiges Überleben abgestellt wird und auch der Fokus dorthin geht, also nicht mehr auf exponentielles Wachstum, sondern auf wirklich Hands-on, Business, Überleben und Unternehmen bauen, so wie man es halt kennt. Ja.
Überleben wäre halt ein bisschen noch zu negativ.
Ja, ist zu negativ, aber.
Sondern schon Wachstum, es kann schon exponentielles Wachstum sein, aber nicht über jeden Preis. Und in gewissen Bereichen, also nehmen wir das Beispiel Weltraum, Weltraumtechnologie, das entsteht gerade. Das heißt, da brauchst du noch viel Kapital, das ist noch Wilder Westen. Aber in vielen anderen Bereichen wird das sehr wahrscheinlich weniger der Fall sein, dass es überhaupt nötig ist, dass man quasi Wachstum über alles erzielt. Und ja, viele werden trotzdem auch dieses Jahr noch, haben dieses Thema jetzt, okay, wie überlebe ich noch etc. Aber ich will es nicht jetzt so negativ konnotieren, sondern im Sinne von, schon nachhaltig aufgestellt, besseres Geschäftsmodell und es soll schon früher Geld abwerfen.
Jetzt grabe ich nur ein bisschen in der Vergangenheit herum, obwohl ich das eigentlich ungern mache, aber trotzdem, glaubst du nicht auch, dass das eine gewisse kulturelle Frage ist? Wenn ich mir jetzt diese letzten paar Sätze von dir nochmal Revue passieren lasse, dann reden wir da von Investments, Unicorns, Dekacorns, weiß ich nicht was, das ist so der klassische amerikanische Gedanke. Jetzt habe ich natürlich in Amerika drüben ein Ökosystem, das sich da nennt 300 Millionen Einwohner in Summe oder sonst 350, egal was. Mhm. Dann habe ich da drüben richtige Hubs wie Stanford und so weiter. Mhm. Und dann vergleiche ich das Ganze oder will dieses System oder diese Kultur nach Europa, Schrägstrich Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz importieren. Mhm. Und dann lese ich hier die Zahl, wo wir in Österreich 1% Startups haben, die vielleicht eine potenzielle Zielgruppe wären für genau diese Investitionen. Glaubst du da nicht, dass auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird? Oder wie stehst du zu dem Thema? Ich sehe das immer ein bisschen als kulturelles Thema auch, also als Startup-kulturelles, das meine ich damit.
Ich schätze es sogar so an, dass in Silicon Valley dort diese Trendumkehr am schnellsten einsetzen wird, nämlich dass die VCs und die Investoren nicht mehr auf nur quasi jetzt die Milliarden-Exit schauen, sondern dass sie eben künstliche Intelligenz viel stärker erstens in ihren Startups, als aber auch bei sich, also bei den Investoren selbst einsetzen, damit gar nicht mehr so viel Kapital nötig ist, um ein gewisses Wachstum zu nehmen. Ich sehe es dort sogar noch schneller eintreten. Jetzt ist so, ich meine, wenn man sich das anschaut, wann hat sich das Ökosystem in Silicon Valley entwickelt? Schon früher, in den 50er, 60er hat sich das quasi entwickelt und dann ist auch rübergeschwappt. Manche Länder in Europa waren schneller, manche später dran. In Österreich würde ich sagen, so wirklich, wie man es so kennt, so startermäßig, so 2009, 10 herum hat sich das begonnen zu entwickeln, also eher relativ jünger noch. Und du kannst nicht einfach eins zu eins eine Kultur von dort hier rüberwalzen. Es braucht halt auch unsere eigene Kultur, oder wie wir die Sachen angehen. Und das ist dann auch, ich meine, du erkennst schon solche Merkmale, je nachdem, wo du dich befindest. Nimm mal das Beispiel jetzt UK, London. London zählt sicher zu den Top 3 Hubs weltweit, jetzt betrachtet, nach Silicon Valley, San Francisco und halt New York, Boston Area dort, ist auch sehr groß, hat auch diese Kultur und da findet natürlich viel statt. Österreich 1%, wenn wir sagen, wir haben 3130, 40, 50 Startups, das ist eh überschaubar. Und da denke ich halt, dass wie der Spruch immer kommt, okay, machen wir Österreich zum nächsten Silicon Valley. Erstens glaube ich das nicht. Warum? Weil du kannst nicht Silicon Valley, was quasi die amerikanische US-Economy repräsentiert, mit einem 9,1 Millionen Land vergleichen. Wir können viel besser werden in gewissen Bereichen. Wir können in gewissen Sektoren top sein, quasi die Weltbesten. Nehmen wir das Beispiel Quantumtechnologie, nur ein Beispiel zu geben. Oder Life Sciences, wo sich auch sehr viel tut. Aber man muss trotzdem die Sachen auch realistisch betrachten. Ich denke, worauf wir schauen müssen, ist, dass wir uns noch viel stärker und besser vernetzen mit diesen aufkommenden Hubs, diesen Emerging Hubs, die gerade kommen, die Zugang zu einem neuen Markt bieten, die Wachstum haben, die Zugang zu Kapital, Talent etc. bieten. Und da müssen wir schauen, dass wir uns noch stärker vernetzen und quasi uns einfach mehr zusammenarbeiten. Darauf setze ich sehr stark. Aber abseits davon, dass wir quasi das Silicon Valley hier machen und so weiter, das glaube ich nicht, das braucht es auch nicht. Wir haben andere Stärken, darauf können wir uns fokussieren. Ja, das nur einfach zusammengefasst.
Ja, ich unterschreibe das, ja. Also ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch, dass wir da unseren eigenen Weg finden sollten und Weg finden müssen und du einfach nicht diese Kultur eins zu eins kopieren kannst. Und da hat sich ja wirklich eine Kultur gebildet in Amerika drüben und dass man sich da wirklich auf Emerging Markets dann letztendlich konzentriert. Aber soweit ich das jetzt heraushöre, ist das jetzt auch Kraft deiner Funktion in der Wirtschaftskammer Österreich jetzt auch so ein Programmpunkt von dir oder ein Schwerpunkt von dir. Und du hast zuerst einmal ganz kurz erwähnt, dass du die Gründer und Startups ein bisschen zusammenführen willst, diese zwei Ökosysteme und wahrscheinlich auch die Konzentration auf Emerging Markets wahrscheinlich ist ein Programmpunkt von dir, gehe ich immer davon aus.
Absolut, also absolut. Wir haben auf der einen Seite die stärkere Vernetzung, Verflechtung, nicht nur zwischen Startups und allen Gründern, Gründerinnen, sondern natürlich Startups, Gründer, etablierten Unternehmen, KMU, Corporates, daran arbeiten wir. Wir wollen es aber weiter intensivieren. Das ist das eine, da gibt es verschiedene Initiativen auch. Das zweite ist eben, nicht immer zu sagen, okay, ja, wo sind die großen Hubs, lass uns da was machen. Ja, das ist gut, da gibt es auch schon viel Beziehung, da gibt es auch viel Austausch, aber was sind die, die gerade kommen? Dass man das anhand der Faktoren Kapital, Marktgröße, Marktwachstum etc. und Talente voraussieht schon und dahingehend die Brücken schließt. Das ist ein Schwerpunktsthema auf alle Fälle. Und generell weitere halt laufende Professionalisierung, nachhaltiger aufstellen und gewisse Schwerpunkte Fokus sehen, auf gewissen Sektoren zu setzen. Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, Quantum Computing oder Quantum Technologie tut sich sehr viel in Tirol, in Wien, Life Sciences, auch da Niederösterreich, Wien, Space, vor allem im Early-Stage-Bereich, da tut sich einiges, da haben wir Weltmarktführer, vielleicht uns gar nicht so bekannt, dass wir sagen, okay, wir können nicht überall top sein, aber wir können gewisse Schwerpunktsbereiche haben, wo wir die Infrastruktur haben, das Wissen haben, wir haben etablierte Unternehmen, wir haben ein super Fördersystem, wir haben eine gewisse Risikobereitschaft und da versuchen wir halt wirklich die Weltbesten zu sein und das auch stärker auszubauen. Das sind so Fokusbereiche. Also auch zum Beispiel das Thema Caltech, Culture and Technology. Jeder auf der Welt würde Österreich, würde ich mal sagen, historisch und kulturell eben mit diesem Thema verbinden oder Kunst, Kultur etc. Das heißt, wir haben da schon eine gewisse Marke aufgebaut. Jetzt haben wir noch die Technologiekomponente rein. Wir sind authentisch in dem Bereich. Es haben sich jetzt auch erste Investmentvehikel in die Richtung entwickelt. Es gibt EU-Förderungen, ein eigener Hub für Culture Creativity, der jetzt quasi in Wien aufgebaut wird. Nutzen wir doch das.
Also klassische Stärken, die wir haben in Österreich, mit Technologie zu verbinden und das ist unsere Stärke wieder aufzubauen. Ja, finde ich auch für sich eine grandiose Idee.
Ja. Und vor allem auch Oberösterreich spielt da natürlich eine massive Rolle. Also da, weil du vorhin das angesprochen hast, in meinem eigenen Investmentportfolio ist Oberösterreich ein Platz 2 mit der Anzahl an Startups, wo ich beteiligt bin, weil du hast jetzt sehr viel Unternehmerisches hier, also unternehmerische quasi, sagen wir so, ein unternehmerisches Mindset, sich auch in, passiert schon in der Erziehung, und du hast auch starke Cluster und viel Industrie, also viel Industrie, viel Research, und das müssen wir nutzen.
Jetzt hast du gerade gesagt, es ist Oberösterreich ist jetzt Platz 2 in deiner Investmentliste. Mhm. Daraus schließe ich jetzt, dass deine Investmentliste jetzt gar nicht einmal so kurz ist.
Mittlerweile, weil bin ja schon seit 2011 in einer Form aktiv, zuerst jahrelang als Gründer und später dann mehr ins Angel Investing gegangen, Venture Capital Investing. Und ja, mittlerweile gibt es ein Konstrukt für direkte und indirekte Beteiligung, verschiedenste Beteiligungsgesellschaften und das hat sich schon recht stark entwickelt. Und vor allem in den letzten 2 Jahren, da war ich wirklich tatsächlich am aktivsten, obwohl ich es nicht so sehr geplant habe, aber da kam so viel an gute Ideen, Produkte, Teams, Talent rein, verschiedenste Neuentwicklungen, wo ich einfach dann gesagt habe, hey, da muss ich ja dabei sein. Ich muss ja vorleben quasi auch in meiner Rolle in der Wirtschaftskammer. Wenn ich für diesen Bereich zuständig ist, muss ich es vorleben. Ich muss wissen, was es bedeutet, als Gründer aktiv zu sein, als Investor aktiv zu sein. Ich muss möglichst nah dran sein und das kann ich halt eben auch nur unter anderem machen, wenn ich da quasi mich in der Hinsicht involviere.
Genauso ist es und damit bist du auch authentisch und vor allen Dingen du weißt, wovon du sprichst. Deine Rolle als Investor. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diese klassischen Fragen stellen, auf was schaust du beim Startup und so weiter und wie hoch muss das skalieren. Das wissen wir mittlerweile oder alle, die ein bisschen Podcasts hören und sich mit der Materie beschäftigen, wissen das jetzt mittlerweile. Ich möchte jetzt andersherum fragen, wie wird man denn Investor? Ja, welche Voraussetzungen muss man bringen? Was hat dich dazu, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, befähigt dazu, dass du jetzt Investor bist? Ja, abgesehen von deinem Wissen. Und wie gehst du davor? Wie wählst du deine Projekte aus? Wie kommt man zu dir?
Ja. Ja.
Also Entschuldige, dass ich nochmal unterbreche. Hintergrund dieser Frage ist nämlich der, weil ich oft Investorengespräche unter Anführungszeichen führe und die dann eine sehr überzogene Gewinnerwartung haben, nennen wir es einmal so.
Ja, das ist eh ein Thema, also auch Neulinge, die da reinkommen in dieses Risikokapitalumfeld, muss einfach ganz klar sein, das ist kein ETF. Da kannst du nicht deine 10%, 15%, 20% im Jahr oder so machen von Beginn an. Das ist auch kein KMU, wo es vielleicht schon Bilanz gibt oder quasi, wo halt Geld oder Gewinne abgeworfen werden. Es dauert halt in der Regel 5 bis 10 Jahre, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich einsteige. Je früher, desto höher der mögliche Return on Investment, desto aber auch höher das Risiko. Also es gibt unterschiedliche Investorenprofile. Ich kann aus dem finanzmathematischen Bereich kommen, zum Beispiel meine Frau, die kommt aus der Finanzmathematik, die schaut sich natürlich die Zahlenlage an, sehr genau. Sie kennt Finanzmärkte, sie versteht, wie Unternehmen aufgebaut werden, Finanzkennzahlen technisch. Das Thema ist aber, wenn du frühphasig bist bei einem Startup, was hast du für Kennzahlen? Hast du gar nicht so viel, oder? Erste Phase, hast das Team, du hast quasi das Marktpotenzial basierend auf dem Finanzplan, du schaust dann, was gibt es da für eine Konkurrenz und vielleicht erste 1, 2, 3 Metriken, die einfach zeigen, okay, da ist Wachstum vorhanden. Aber was hast du? Da hast du gar nicht so viele Kennzahlen. Also wie kannst du das so stark nutzen? Aber dieses Investorenprofil gibt es und vor allem auch in späteren Phasen werden die immer relevanter. Jetzt ist bei mir der Fall, ich war selbst Startup-Gründer, das heißt, ich war unternehmerisch aktiv, habe das selbst erlebt, starkes, massives Wachstum. Ich habe erlebt, wenn es gut läuft, ich habe erlebt, wenn es katastrophal läuft, also in beide Richtungen. Und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe während dieses Prozesses, mit Hinblick auf, wie baue ich ein Unternehmen auf, das stark wächst in mehreren Märkten, mit vielen Mitarbeitern plötzlich dazukommen und Investorengelder, die da reinkommen, die habe ich dann natürlich, da hatte ich einen Startvorteil, dass ich quasi eben ins Investorengeschehen komme. Warum? Weil ich habe ja mit sehr vielen Startups zu tun und die wollen zumeist natürlich jemanden haben, der dieses Umfeld kennt, wenn es um Venture Capital Funding geht, wenn es um starke Skalierung, Wachstum geht etc. Wenn es jemand ist, der komplett nicht mit dem Markt zu tun gehabt hat, der vielleicht nicht mehr so die Standardkonditionen kennt, die Terms kennt, wie Gesellschaftsverträge, Beteiligungsverträge aufgesetzt wird, da tut man sich schon als Gründer hier und da schwer. Das heißt, bei mir ist es einfach der Praxishintergrund. Und jetzt ist es halt so, in den letzten Jahren haben sich genau diese Anzahl oder dieser Typ an Investoren haben sich vervielfacht in Österreich. Warum? Weil wenn wir 2009, 10 begonnen haben mit dem Startup-Ökosystem, dauert es ja mal 10 Jahre, damit wir die ersten Gründer und Gründerinnen haben, die quasi einen Exit hinlegen, veräußern, Erfahrung sammeln etc., die dann das wiederum in die nächste Generation weitergeben können. Das ist einfach nur ein Zahlenspiel. Also hätten wir vor 30, 40 Jahren begonnen, wären wir auch quasi so weit wie halt andere Länder in dem Fall. Ist meine Einschätzung. Aber wir haben halt nicht so lange her begonnen. Das heißt, aufgrund der Entwicklung werden wir immer mehr Investoren sehen in dem Umfeld, die selbst mal als Gründer im Startup etc. aktiv waren. Und das wird mehr. Es wird nicht weniger, es wird mehr. Plus eine stärkere Internationalisierung. Also ich bekomme immer mehr Anfragen rein aus dem Ausland, aus den USA, aus Großbritannien, Deutschland, Italien, aus eben den GCC-Ländern, dass sie eben sich immer mehr mit Österreich beschäftigen, dass da ein Talentpool da ist, und sie auch den Willen haben, da mehr zu investieren. Also mein Vorschlag übrigens, jetzt, wenn ich mal mit dem Bereich mich beschäftigen möchte, wenn ich das noch nicht kenne, tut man sich mit anderen zusammen, die schon das länger machen, die eine realistische Erwartungshaltung haben, die wissen, wie der Umgang mit diesen Gründern und Gründerinnen sein sollte, wie die Investoren in dem Umfeld ticken. Das hilft besonders viel. Aber wenn ich quasi aus einem ganz anderen Bereich komme und das, was ich erlebt habe, eins zu eins rüberprojizieren möchte, das wird sehr unwahrscheinlich funktionieren.
Das heißt, um es anhand eines Beispiels festzunageln, der Top-Manager, der vielleicht noch nie etwas mit Startups zu tun hatte und jetzt vielleicht das ein oder andere Spielgeld hat, privater Natur, und dann in Startups investieren will, der muss zuerst einmal die Denkweise eines Startups einmal kennenlernen, oder? Weil ein Startup denkt ja vollkommen anders als ein Top-Management. Das sind ja zwei unterschiedliche Welten.
Absolut. Und ich habe das immer wieder in der Vergangenheit erlebt, selbst in meinem Umfeld. Natürlich sieht den ein oder anderen Exit und die Erfolgsstory, sehe aus Österreich heraus, nehmen wir das Beispiel Runtastic. Diesen Erfolg, den man vor Augen hat, boah, ich das nächste Runtastic, das machen wir. Das kann funktionieren, aber muss er nicht. Und dann komme ich mit der Erwartungshaltung rein, investiere in 2, 3 Startups und dann merke ich plötzlich, okay, es dauert doch länger und es ist aufwendiger, es ist Aufwand, es ist Arbeit dahinter, die man gar nicht so eingeschätzt hat. Und das sehe ich immer wieder, aufgrund einer Erwartungshaltung, die nicht auf dieses Umfeld zutrifft. Ich verstehe schon, warum das so ist, wie es ist, aber deswegen macht es Sinn, halt, sich davor stärker damit auszutauschen, mit anderen Investoren in dem Umfeld, dass man einfach dann schon besser vorbereitet reingeht.
Kann man auch dich zum Beispiel anrufen, wenn man jetzt beispielsweise Investor werden möchte und vielleicht das ein oder andere Startup schon versteht, aber jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher ist, kann man die dann anrufen oder sagst du, da ist die AIA zum Beispiel zuständig, die Austrian Angels Investors Association,
ich hoffe, ich habe es mittlerweile richtig. Invest Austria.
Invest Austria.
Herzlichen Dank. Ja, das passiert. Das passiert laufend. Mhm. Sowohl auf Gründer- als auch Investorenseite. Gründer kommen zu mir, weil sie Tipps für ihr Startup haben wollen, aber auch Tipps mit Hinblick auf eine Finanzierungsrunde, also mit Hinblick auf Investoren. Und Investoren dasselbe, sie wollen investieren, sie wollen in den Bereich kommen, sie wollen den einen oder anderen Tipp haben. Das passiert laufend, das halte ich auch für eine der wichtigsten Aktivitäten bei mir, also in der Wirtschaftskammer. Warum? Weil da geht es viel um Wissensaufbau und Wissensweitergabe. Und das ist die Basis, damit sich überhaupt etwas tut. Also ich kann mich erinnern, als ich bei der Wirtschaftskammer damals begonnen habe, das Thema Startup war schon ein Thema, aber es war nicht so viel Wissen in der Breite vor allem vorhanden. Und wenn du was verändern willst in der Kammer beispielsweise und dann auch natürlich nach außen in die Politik, dann brauchst du mal dieses Wissen, du brauchst die Leute, die sich damit auskennen und die das dann vorantreiben. Alleine wird es schwierig. Und deswegen ist mir das so wichtig. Also jeder, der sich in den Bereich reinschnuppern möchte, reinkommen möchte, gerne einfach bei mir melden und was sie auch tun. Ja.
Du agierst de facto so als Drehscheibe in diesem ganzen Ökosystem und österreichweit, was Wirtschaftskammer betrifft. Gerade in der Kammer, ich habe sehr viele Freunde in der Kammer, also bitte nicht falsch verstehen jetzt. Aber ist es da nicht schwierig gewesen, hier jetzt mit einem völlig anderen Mindset und nachher komme ich noch dazu, nicht Mindset, aber du bist in einem Startup groß geworden. Ja? Und dann einer Wirtschaftskammer, einer sehr großen Organisation und einer sehr großen Institution, diese Denkweise und diese Arbeitsweise ein bisschen näher zu bringen. War das nicht ein bisschen eine Challenge?
Absolut. Ist noch immer eine Challenge. Die Standardfrage, die ich immer bekomme, meistens die zweite Frage, wie kam es dazu? Was war der Grund, dass ich zur Kammer gegangen bin? Aber genau das ist, was für mich das Ganze spannend macht. Also, wenn ich mich zurückerinnere als Gründer, es ist herausfordernd. Also wer glaubt, das ist immer so easy, cheesy going etc., es ist einfach falsch. So ist es nicht. Wenn du unternehmerisch aktiv bist, hast du gute Zeiten, aber auch sehr schlechte Zeiten. Und dann zeigt sich auch, wer wirklich bist und wer ist wirklich beharrlich dahinter. Und für mich war eben genau das spannend. Okay, ich kenne jetzt die Standardwelt, jetzt kommt eine größere Organisation, hat teilweise festgefahrene Prozesse, aber ist quasi in einem Prozess, sich zu erneuern, zu modernisieren. Perfekt. Perfekte Spielwiese für mich, da reinzukommen. Natürlich hast du deine Challenges. Natürlich die ersten 6 Monate, ich kann mich erinnern, während der Pandemie wirtschaftlich schwierig. Viele Unzufriedene auch natürlich Unternehmen, weil sie wussten nicht, was machen wir jetzt. Lack of Capital, also mit dem Blick auch für die Startups, der eine oder andere Regierungskrise und alles kam zusammen. Und das war schwierig. Aber für mich hat das genau das Ganze spannend gemacht, zu sagen, okay, ja, ich kann hier nicht kurzfristig denken, was in der Startup-Welt oft halt der Fall ist, dass man ein bisschen das zu kurzfristig sieht, anstatt dass man sagt, okay, wo möchte ich hin in den kommenden wirklich 3, 4, 5, 6 Jahren, weil ich orientiere mich meistens von der einen Kapitalrunde zur nächsten. Ja? Und das führt dazu, dass mein Blickwinkel relativ kurzfristig ist, weil ich auch quasi diesen Druck habe, ich muss in irgendeiner Form performen, um eben das Kapital zu bekommen und dass quasi alle dann zufrieden sind damit. Aber wenn du quasi mittel- bis langfristig das Ganze betrachtest und sagst, okay, was kann ich kurzfristig erzielen, was kann ich mittel- und langfristig erzielen und dann immer Revue passieren lässt, wie bei einem Startup, okay, was konnte ich umsetzen, was nicht, dann funktioniert das. Dann funktioniert das Ganze und genau das war spannend für mich bei der Wirtschaftskammer.
Aber es ist absolut toll. Ich kenne die Kammerorganisation in Wien jetzt nicht so genau. Ich kann nur von der oberösterreichischen Kammer sprechen und das beginnt irgendwo bei der Doris Ummer und hört beim Alex Stockinger auf. Also das sind eine ganz tolle Leute, die diese Startup-Welt ja kennen. Ja. Und ich finde es insofern jetzt wirklich toll, auch diese Stelle, dass dies gibt an der Wirtschaftskammer, weil sie dir eben einfach dieses Vertrauen geben und sagen, so sinngemäß, er wird schon was machen draus. Ja? Und dieses Vertrauen, die zu geben, das finde ich jetzt so toll an dem Ganzen. Weil du ja, und jetzt komme ich schon mehr auf dein ehemaliges Startup zurück, du kommst ja aus dem Startup-Bereich heraus. Es war damals WatcherDo, gemeinsam mit Ali Malochi und mit dem, sag mal im dritten noch schnell,
Jubin. Es ist ja so, es sind an sich 5 Gründer. Und ich war der am spätesten dazugekommen ist und dann auch nachträglich zum Mitgründer ernannt wurde. Das war der Jubin Honhofer, der aktuell auch der CEO ist, der Ali und natürlich noch der Stefan und der Manuel.
Was war damals der Ansatzpunkt? Ja. Also das war ja damals eigentlich schon sehr visionär, nämlich so eine Art Employer Branding Tool zu generieren. Was war damals euer Ansinnen? Habt ihr das schon gesehen, dass wir irgendwann einmal ein Battle of Talents kriegen oder habt ihr einfach gesagt, machen wir mal?
Ja, also mehrere Perspektiven, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist, es war ein Problem, das man selbst hatte. Okay, nimmt sich jetzt nochmal Ali heran, der massenhaft verschiedenste Jobs ausprobiert hat. Ich selbst hatte auch immer das Thema, ich weiß, es gibt viele Möglichkeiten, aber es war trotzdem nicht greifbar genug für mich. Und jetzt ist die Frage, ich habe dieses Problem, wie kann ich es lösen? Und dann sind wir natürlich auf diese Idee gekommen. Natürlich kurze Videos, Video ist voll im Kommen, starkes Medium. Man kann da viel an Botschaften vermitteln, vor allem für die Jüngeren auch cool. Und wichtig sind halt die coolen Personen dahinter zu haben, die halt über ihren Job, ihren Beruf oder den Arbeitgeber oder die Organisation erzählen. Wir haben jetzt gar nicht jetzt so massiv Marktanalyse oder Recherche gemacht, was ich aktuell mittlerweile sehr stark positioniere bei den Startups, dass sie das machen. Aber wir hatten ein eigenes Problem. Dann haben wir geschaut, okay, reagiert der Markt drauf? Gibt es erste Kunden, die auch bereit sind, das überhaupt zu bezahlen? Das ist auch ein Tipp, den ich an Startups versuche immer zu geben. Vor allem im B2B-Bereich, dass man sich auf die Suche macht nach 1, 2, 3 Unternehmen, die bereit sind, das zu bezahlen und sogar die Produktentwicklung selbst, dann wisst ihr, okay, da gibt es eine erste Validierung. Also spätestens dann, wenn jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und idealerweise verknüpfen wir das dann wirklich mit fundierter Marktrecherche. Aber wir haben gesehen, okay, wir haben ein eigenes Problem, versuchen es zu lösen, haben es aufgesetzt, der Markt reagiert, Leute wollen interviewt werden und wir waren halt auch ein junges, sehr internationales, diverses Team. Und dann haben wir das Ganze ins Rollen gebracht und so wie bei der Wirtschaftskammer war natürlich auch das hier sehr herausfordernd. Du tretest ja gegen Mühlen, du musst ja dagegen kämpfen. Nicht jeder sagt, wow, super Job, etc. Ja, die gibt es auch, aber es macht halt nicht jeder. Und das darf man auch als Gründer nicht erwarten, dass da quasi jeder auf die Schulter klopft und sagt, super Arbeit hier und etc. Na, so ist die Welt halt nicht. Ja? Selbst in Silicon Valley oder in den USA ist jetzt nicht so, dass du nur Befürworter sehen wirst. Ja, du wirst deine Befürworter haben, du wirst Leute haben, die sagen, super, aber du wirst auch deine Zweifel haben. Und das ist in Ordnung. Und das war auch bei uns der Fall, aber wir sind unseren Weg gegangen, haben Leute dazu geholt, die zumindest von den Zielen her, von der Vision her, von den Werten halt relativ ähnlich sind, auch Investoren an Bord geholt. Denkt nur an den ersten Investor Hansi Hansmann, Selma Prodanovic, die alle dazu gekommen sind. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert bis zu einem gewissen natürlich Ausmaß. Ich kann mich genau erinnern, also direkt nach der Uni eingestiegen, statt quasi bei einem Corporate-Job zu landen, die erste Unternehmung, Zweifel in der Familie, Zweifel auch bei Freunden, kann das funktionieren hier und da etc. Man hat sich teilweise auch selbst an sich gezweifelt, funktioniert das so nicht, aber so ist es halt. Aber wir sind weiter dran geblieben. Und dann hat es quasi zumindest einige Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, Watchdog gibt es weiterhin noch, ist mittlerweile ein KMU, funktioniert auch, hat immer wieder neue Produkte, aber ich bin ja selbst nicht mehr operativ drinnen, also seit einiger Zeit. Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt funktioniert. Hat es dir irgendwann einmal einen Knick gegeben? Was war der Grund?
Also als KMU funktioniert das, aber als Startup, wenn man sagt, man will Wachstum anstreben, Skalierung.
Also wieder ganz auf den an zu Beginn unseres Gesprächs, genau. Diese Skalierung war nicht da.
Die Skalierung war da, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also was wir gemacht haben ist, wir sind auf 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gewachsen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, haben international expandiert in 6 Ländern und wir haben Kapital aufgestellt. Und für damalige Verhältnisse in Österreich, im HR-Umfeld, also HR-Tech, EdTech, waren das schon größere Summen. Und was wir gemacht haben, ist erstens dieses Wachstum und all diese Aktivitäten, weil wir waren wirklich omnipräsent. Wir haben sehr viel gemacht, so waren wir einfach. Kann funktionieren, aber es kann dich auch übermüden, es kann auch quasi dich ein bisschen überhitzen und so weiter. Aber wir haben die Internationalisierung mit 2 Wachstumsstrategien parallel gemacht. Einmal mit einem klassischen B2B-Vertriebsmodell, wo wir in jedem Land eigene Teams aufgesetzt haben, um den Vertrieb voranzubringen, was personallastig ist. Und wenn man in einem Unternehmen ist, weiß man, was ist der höchste Kostendeckel, quasi die Mitarbeiterkosten. Und das zweite ist aber klassisch Software as a Service, wo du ein Produkt entwickelst, du hast deine Entwicklungskosten und dann, wenn du skalieren willst, machst du es dann vor allem durch Marketing, oder? PR, Marketing, etc. Und das kostet auch. Und wenn du beides parallel fährst, in mehreren Ländern, das ist nicht so einfach, muss man sagen. Und ja, und ich war ja dort 5 Jahre dann aktiv, also bis zu 5 Jahre, und dann bin ich halt ausgetreten und habe dann begonnen, halt weitere Startups mitzugründen, mit aufzubauen, vom Mobilitätsbereich, Mobility, auch in Oberösterreich, über HR vor allem weiterhin, und auch im Lebensmittel-Food-Bereich habe ich dann auch etwas gemacht.
Aber da bist du jetzt investiert, oder?
Also die ersten Unternehmen waren noch, wo ich wirklich aktiv war und das mit aufgebaut habe, halt wirklich halt eine, als Mitgründer. Und dann ist es immer stärker Richtung halt so Investorenmodell gegangen, wo ich zuerst mich über so klassisch Sweat Equity vor allem beteiligt habe. Später aber ist es dann immer mehr finanzlastiger geworden, was es auch aktuell ist. Weil, ich meine, ich war noch jünger, mit 24 das erste Unternehmen gegründet, so viel Kapital hatte ich jetzt nicht. Ich komme jetzt nicht aus armen Verhältnissen, das überhaupt nicht, aber ich war jetzt nicht so in der Form privilegiert, dass ich da Kapital habe und ich kann das da ausgeben. Das muss man, glaube ich, auch immer sehen, dass es gar nicht so leicht für jeden ist, eine erste oder zweite Finanzierungsrunde aufzustellen. Das hängt vom Umfeld ab, familiäres Umfeld, Bekanntenumfeld etc. Und habe dann aber mit der Zeit Kapital aufbauen können und dann quasi auch mich finanziell stärker
zu bewegen. Ja, das Kapital, das du investieren möchtest, um auf meine Frage wieder zurückzukommen von vorhin, wie wird man Investor? Das Kapital, das du investieren möchtest, musst erstens einmal, zuerst einmal verdienen. Ja? Und das Zweite ist, das ist immer so mein oder meine Empfehlung an Investoren, mit denen ich spreche, schauen wir mal, wie du dazu stehst, das muss wirklich reinstes Spielkapital sein. Also das heißt, es darf jetzt nicht das Sparbuch vom Sohn sein, ja? Sollte ja nicht der Bausparer von der Tochter sein oder wie auch immer, sondern das muss wirklich dann Geld sein, ich sage es auf gut Oberösterreichisch, und das dann nicht Ladis nachher. Mhm, ja. Ist das richtig?
Wenn das deiner Erwartungshaltung entspricht, sagen wir mal so, weil wenn ich auf Hochrisiko bin und sage, hey, nein, ich setze das auf den Kryptobereich zum Beispiel, da gibt es auch Leute, die da quasi alles da reinwissen, und manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Das Sparbuch deines Sohns solltest du oder deine Tochter solltest du nicht einsetzen, das denke ich, weil das würde ich nicht machen. Aber bei mir schon, ich bin zum Beispiel sehr Hochrisiko. Also ich habe vieles, was ich einnehme, investiere ich direkt wieder oder reinvestiere ich in Startups, weil es einfach so, weil ich dann halt glaube. Aber ich glaube trotzdem, wichtig ist mal quasi generell deinen Lebensstandard zu finanzieren und der deiner Familie. Und wenn dann noch quasi was übrig bleibt, dann hast du verschiedenste Assetklassen, in denen du investieren kannst. Und wenn du voll im Bereich Tech, Innovation, Startup bist, dann ist das auf alle Fälle eine Assetklasse, wo du reingehen kannst.
Habe ich jetzt vom Erstinvestment, Tobi, zu mir gesprochen?
Ich würde, also erstens würde ich nicht alles auf eine Karte setzen. Zweitens würde ich ein bisschen mehr streuen und so viel Kapital haben, dass ich auch streuen kann. Ich würde mich mit anderen Investoren zusammentun, wenn ich noch nicht die Erfahrung oder das Netzwerk habe. Und das Sparbuch meines Sohnes würde ich nicht einsetzen. Ja.
Ich kriege da geschimpft von meinem Sohn. Du kamst, um schon langsam zum Schluss zu kommen, was sind deine Pläne jetzt? Was hast du jetzt vor in der Kammer selbst? Aktuelle Programme, gibt es irgendwo, wo man schon zu dir kommen kann als Startup? Wo bist du erreichbar, um einen kleinen Call to Action noch zu machen? Und wo geht die Reise hin jetzt bei dir?
Also was mir sehr wichtig ist, weiter die Professionalisierung der Szene voranzutreiben und gleichzeitig die Internationalisierung eben mit diesen aufkommenden Märkten, dass dann die Vernetzungen stärker und jetzt schon stattfinden und nicht in 5 oder 10 Jahren, dass die Startups auch noch stärker international sich ausrichten mit Hinblick auf nicht nur Dach jetzt oder Westeuropa, sondern wo sind die Wachstumsmärkte, wo gibt es quasi jetzt, wo fließt das Kapital hin, wo passiert etwas, dass man sich damit stärker auseinandersetzt. Ich möchte noch mehr internationale Investoren und Investorenaktivität in Österreich sehen, aber gleichzeitig, dass wir schauen, dass die heimischen Investoren auch mehr tun und natürlich die stärkere Durchmischung dieser einzelnen Zielgruppen, Startups, Corporates, öffentliche Organisationen, KMU und so weiter. Das sind so Fokusschwerpunkte, die ich habe. Dann haben wir natürlich ein Superwahljahr politisch in Österreich, aber weltweit auch. Das heißt, das ist auch interessant, wie sich das entwickelt. Das hat auch Auswirkungen in dem einen oder anderen Bereich, auch in meiner Aktivität. Vor allem, dass wir mit Hinblick erstens risikofreudiger werden, im Sinne von, okay, dass noch mehr investiert wird, aber dass die Erwartungshaltung nicht jetzt nur geht, Short-Term Return on Investment, sondern wirklich Mid-Term und Long-Term, dass wir sagen, okay, dieses geduldige Kapital in gewissen Bereichen, wenn es hochtechnologisch wird, dass wir die Investoren auch dazu bringen, geduldiger zu sein, wenn es darum geht, manche Bereiche, Produkte brauchen halt einfach mehr Zeit, damit sie sich entwickeln. Und sonst natürlich, dass wir uns österreichmäßig auch international immer mehr so als Innovationshub positionieren in gewissen Schwerpunktsbereichen. Und da arbeiten wir dran. Haben wir letztes Jahr ein super Konzept beim Web Summit in Lissabon, ein neues ausgerollt, dass wir da noch stärker drauf setzen, Österreich quasi viel stärker Brand mit Hinblick auf Innovation, Tech, etc. Nicht nur, aber vor allem auch in der Hinsicht. Das sind so Aufgaben, die ich habe. Und ja, schauen wir mal, wie gut uns das gelingt, aber wir sind dahinter.
Kambis, ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft und dass deine Pläne wirklich alle aufgehen, wäre ein großer Gewinn für das österreichische Startup-Ökosystem. Toi, toi, toi. Und wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt und herzlichen Dank nochmal, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Ja, danke dir, Gerold. War super wie immer und freut mich. Und wenn es Fragen gibt von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, meldet euch.